Wir gehen heute Abend in den letzten Teil dessen, was uns berichtet ist vom Reden Gottes zu Abraham und lesen im Kapitel 22 im ersten Buch Mose ab Vers 4 weiter. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sagte, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Völker der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Wer sowas mal erlebt hat, dass Gott so gewaltig in sein Leben hinein redet, der hat Mühe, wieder im Alltag anzukommen. Und trotzdem muss man wieder runter von solchen Bergen. Als die Jünger mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren, es waren ja nur Petrus, Jakobus und Johannes, da war Petrus an einen Punkt, wo er sagt, Herr, lasst uns Hütten bauen. Hier ist es gut sein. Und stattdessen nimmt Jesus die Jünger wieder mit runter und das erste, die ersten Sache, der sie unten begegnen, ist ein besessener Junge, dessen Besessenheit sie nicht Herr werden. Wir denken manches Mal, dass unser Leben mit Gott immer höhere Regionen erreicht. Dass das so ein ständiger Bergaufmarsch ist. Und je weiter wir kommen, umso abgeklärter sind wir und umso weiter sind wir weg von den Niederungen der Welt. Und das geht nicht, weil, wir hatten das diese Tage, weil, richtig, weil Gott unser Leben zyklisch ordnet. Das, was er Noah gesagt hatte. Es soll nicht aufhören, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Tag und Nacht. In anderer Reihenfolge. Das Leben verläuft zyklisch, auch das Glaubensleben. Und nach Zeiten der höchsten Begegnung mit Gott folgen Zeiten der, ich nenne das mal so, Normalität. Das ist wichtig, weil, nun komme ich wieder mal auf diese andere Geschichte, wenn der Teufel das Gottesvolk beunruhigen kann, beunruhigt er es immer in zwei Weisen. Entweder er versucht, die Kinder Gottes abzuhalten von ihrem Dienst, oder, wenn das nicht geht, versucht er das zu pushen. Das muss man wissen, das ist eine Gleichblei oder eine permanente Methode, der wir ausgesetzt sind. Entweder gar nicht fromm oder überfromm. Und vor beiden Extremen haben wir uns zu halten, zu hüten. Vor beiden Extremen haben wir uns zu hüten. Das ist, was in den Sprüchen geschrieben steht, Armut und Reichtum gib mir nicht. Damit ich nicht, wenn ich verarmt bin, mich am Besitz meines Bruders vergreife und schuldig werde, oder damit, wenn ich reich werde, satt bin und im Überfluss habe und dich, Gott, vergesse. Und das betrifft den äußeren Besitz und es betrifft in ähnlicher Weise auch den geistlichen Besitz. Wir müssen uns hüten vor Extremen in jeder Form. Und deswegen, wenn, ich weiß nicht, wie euch das geht, also für mich ist es so, ich lese diese Geschichte und mir geht ein Schauer über den Rücken, wegen dieser Gottesbegegnung, weil ich solche Zeiten kenne, wenn Gott so gewaltig ins Leben hinein bricht. Das ist ein anderer Geisteszustand, da ist man in einer anderen Welt, da ist man auf einer anderen Ebene, auf einem neuen Level, aber wir bleiben dort nicht und das ist normal, das ist richtig. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das für uns verstehen, dass das Ziel des Redens Gottes für unser Leben nicht ein abgehobener Geistes- oder Gemütszustand ist. Wo immer sowas auftritt, dann ist ein Mensch dabei, verführt zu werden und in Sektiererei zu landen. Die tiefste Gottesbegegnung und die höchste Erkenntnis muss zu einer größeren Nüchternheit führen. Das ist ein, wie soll ich sagen, das ist ein Grundgesetz christlichen Lebens. Es geht also nicht immer nur aufwärts, sondern es geht aufwärts und es geht danach wieder abwärts und es ist daran nichts falsch oder schlimm. Eine andere Stelle, wo wir das lehrhaft haben, ich liebe diesen Psalm seit vielen, vielen Jahren, weil er zutiefst verdeutlicht, wie Gott generell umgeht. Und zwar ist es der 107. Psalm. Lasst uns da nochmal reingucken. Da werden zunächst fünf Menschengruppen genannt, die Erlösten des Herrn und die Bewohner des Dunkels und der Finsternis und die Törichten und die Handeltreibenden und sich aufs Meer hinausbegeben und als fünftes die Hungrigen. Und von allen heißt es, dass wenn sie Gott anrufen, er sie rettet und aus ihren Bedrängnissen führt. Und bei diesem letzten, bei dieser letzten Gruppe ist was Merkwürdiges. Das alles andere führt in die Befreiung und es heißt bei allen diesen Gruppen von Menschen, sie schreien zum Herrn in ihrer Not, er führt sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Und dann wird jeweils geschrieben, in welcher Weise Gott diese Not wandelt. Und dann heißt es, sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Und welches spezielle Lob, welches spezielle Gotteslob noch dazu kommt. Viermal dasselbe. Im fünften Abschnitt, ab Vers 33, er macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürrem Land. Fruchtbares Land macht er zur Salzstippe wegen der Bosheit seiner Bewohner. Er macht die, und im Gegensatz macht er die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen und lässt Hungrige dort wohnen, damit sie Siedlungen gründen. Sie besehen Felder und pflanzen Weinberge, die Frucht bringen als Ertrag, und er segnet sie und sie mehren sich sehr. Ihres Viehs lässt er nicht wenig sein. Und sie werden wieder wenige und beugen sich unter der Last von Unglück und Jammer. Er schüttet Verachtung auf Edle, er lässt sie umherirren in wegloser Einöde. Doch den Armen hebt er empor aus dem Elend und macht seine Sippen zahlreich werden. Hier wird nicht gesagt, warum dieses Auf und Ab ist, sondern dass das zu Gottes souveränem Handeln gehört. Und am Ende heißt es, die Aufrichtigen sehen es und freuen sich, und alle Ungerechtigkeit muss ihren Mund schließen. Wer ist weise, der merke sich dies, und die Aufrichtigen sollen die Gnadentaten des Herrn sorgsam beachten. Es ist eine Gnadentat des Herrn, dass es sowohl Auf- als auch Abschwünge gibt. Und ein Aufrichtiger wird sehen, dass das die Art Gottes ist. Vielleicht stößt das dem einen oder anderen sogar unter uns sauer auf. Aber wir kommen nicht darum herum, dass Gott in seiner Souveränität eben nicht nur für Verbesserungen zuständig ist, sondern für solchen beständigen Wandel nach seinem souveränen Wissen und Willen. Und das gibt uns eine ungeheure Freimütigkeit, wenn wir das für uns akzeptiert haben. Dass Gott so handeln kann, dass Gott so handeln will und dass Gott so handeln wird. Und dass dieses Gerede von immer mehr Aufschwung nicht nur in der Politik und in der Wirtschaft nicht funktioniert, sondern auch nicht im Reich Gottes. Es gibt ja diesen Trend zu Megagemeinden, zu immer größerer Durchdringung der Gesellschaft mit dem Wort Gottes und so weiter. Und wo wir sowas hören, können wir hundertprozentig sicher sein, dass das nicht die Wege Gottes sind. Dass das Leute sind, die bestenfalls verführt wurden, aber wahrscheinlich aktiv Verführer sind. Und es ist eine Gnade Gottes, auch wenn wir das traurig finden, das ist immer eine traurige Sache, wenn was weniger wird oder wenn was abbricht. Aber es ist die Art, wie Gott Menschen führt und sich in dieser Welt verherrlicht, dass kein Fleisch sich vor ihm rühme. Das ist die Basis des Kreuzes. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat nicht seine Herrschaft eingenommen mit fliegenden Fahnen und mit Feuer und Schwert, sondern Gott hat die Torheit des Kreuzes gewählt. Den Griechen eine Torheit und den Juden ein Ärgernis. Also den Weisen dieser Welt ist es einfach unbegreiflich und den Frommen ist es ein Ärgernis. Und ihr Lieben, entweder stimmen wir dem zu, diesem Plan Gottes, oder wir halten uns haarscharf oder meinetwegen auch heftig daneben. Ich für meinen Teil habe mich zumindest entschieden, diesen Weg Gottes ernst zu nehmen, mitzugehen. Und ich merke, in diesem Maß bin ich wirklich glücklich in der Nachfolge. Dass wir nicht solchen Blasen nachstreifen, als ob das immer nur Dollar werden müsste und dieses Jahr hat die Gemeinde 100 Leute, nächstes Jahr müssen es 120, aber am besten gleich 300 sein und in 5 Jahren sind wir die größte Gemeinde der Stadt und so weiter. Und es gibt weiter nichts als ein Beißen und Fressen rundherum. Und Irrlehren fressen um sich wie ein Krebs. Und das ist nicht die Art Gottes. Runtergehen. Das ist das, ich sage mal, was ich am Ende bei Abraham lerne. Und das ziehe ich bewusst hier vor, noch bevor wir überhaupt über diese letzte Art des Redens Gottes mit ihm uns, oder bevor wir damit ins Detail gehen. Nach dieser Höhenerfahrung war nicht Schluss, wurde er nicht entrückt, wurde nicht Isaak zwei Engelsflügel auf den Rücken gesteckt oder irgend sowas, sondern dann geht es nach Hause und dann ist wieder Stall ausmisten dran und der ganz normale Alltag. Und ihr Lieben, deswegen keiner soll traurig sein, wenn er am Ende dieser Woche wieder abstürzt, wieder in sein Umfeld geht. Er stürzt nämlich nicht ab. Wenn wir in den Wegen Gottes wandeln, ist er mit uns und begleitet uns bis an das Ende dieser Tage. Das ist wichtig. Dass wir nicht emotional uns aufputschen oder aufputschen lassen oder irgendwelche Wege suchen, wo wir uns gut fühlen, sondern wo wir Gutes tun, Gutes reden und Gutes erwarten. Das ist ganz was anderes. Das ist ein Weg, kein Zustand. Was mich froh macht bei diesem letzten Teil des Redens Gottes mit Abraham, wie der Vater mit seinem Jungen redet. Man würde ja sagen, guck doch mal, das war ja nun mal mehr als eine Generation zwischen den beiden. 100 Jahre Unterschied. Was haben die sich denn schon zu sagen? Und was für eine Vertrautheit. Was für einen wunderschönen Umgang miteinander. Und etwas, welcher bemerkenswerte Satz kommt in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, gleich zweimal vor? Ja. Und sie gingen beide miteinander. Vers 6 und Vers 8. Dieser Satz steht noch ein drittes Mal in der Bibel. Wo steht er? Schön, wenigstens einer, der aufgepasst hat. Wir haben nämlich hier in diesem Raum vor Jahren einen Vortrag von den Gottesmannen gehabt mit genau diesem Thema. Und sie gingen beide miteinander. Wir lesen das zweimal von Abraham und Isaak und einmal von Elia und Elisa. Und zwar nachdem Elisa berufen war und bevor Elia im Feuer gen Himmel fährt, heißt es, sie gingen beide miteinander und redeten sich genauso auf dem Weg. Ja. Dort steht es nicht, aber genau dort ist es im Neuen Testament nochmal, ich weiß, da denkt man spontan daran, und es ist genau inhaltlich dasselbe, brannte nicht unser Herz in uns, als wir miteinander auf dem Wege waren. Das ist die neutestamentliche Entsprechung.
Wo stehen das?
Was? Zweite Könige müsste da stehen, ziemlich am Anfang, Kapitel 2 oder so. Kapitel 3. Ach, doch, Kapitel 2. Zweite Könige 2, Vers 6. Dort ist es wieder der letzte Vers. Elia sagte zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Schön, ne? Es ist eine wunderbare Sache, miteinander des Weges zu sein. Da kann es eigentlich keine Katastrophe geben, der man nicht gewachsen wäre. Miteinander auf dem Weg zu sein, ist das eigentlich Kostbarste der Jüngerschaft. Als Jesus unterwegs war, ging er und seine Jünger miteinander. Sie zogen durch die Straßen Jerusalems, Judäas, Samarias. Sie waren miteinander unterwegs. Und ihr Lieben, Nachfolge, Jüngerschaft heißt, miteinander unterwegs zu sein. Nicht in diese oder jene Gemeinde zu gehen oder sich hier oder dort festzusetzen, sondern miteinander unterwegs zu sein. Und da gibt es Zeiten, wo man einander begleitet, und da gibt es Zeiten, wo diese enge Gemeinschaft sich wieder lockert. Aber es gehört zur Gemeinschaft und zur Nachfolge Jesu Christi, dass wir miteinander des Weges sind. Dass wir bestimmte Strecken miteinander in Einmütigkeit verbringen. Und wie gesagt, es ist das Kostbarste des Glaubenslebens überhaupt, was man auf der Erde haben kann. Auch eine Ehe ist dann, wenn sie gesegnet ist, ein Miteinandergehen. Nicht ein sich aneinander klammern, nicht ein einander festhalten, nicht einer den anderen bestimmen, sondern ein Miteinandergehen. Miteinander gehen heißt, nicht einer schleppt den anderen, nicht einer zerrt am anderen rum, nicht einer rennt dem anderen 10 Schritte voraus, sondern man geht miteinander. So, wenigstens in dem Abstand, dass man sich unterhalten kann. Interessant ist, dass das Miteinandergehen erst beginnt, als die Knechte und der Esel zurückgelassen sind. Und dass das Miteinandergehen nicht heißt, alle tun das Gleiche. Der Junge trägt das Holz, der Alte hat das Feuer und das Messer. Die haben nicht das Messer halb auseinandergebrochen und jeder, der eine trägt das Griff und der andere die Schneide. Oder wechseln sich beim Feuertragen ab, dass alles gleich ist. Nicht jeder zählen nicht die Holzscheide ab und jeder nimmt sich gleich viel auf den Buckel. Sie sind miteinander und sind doch jede für sich. Jeder mit einer eigenen Prägung, mit einer eigenen Spezialität. Auch das gehört zum Miteinandergehen. Miteinander ist nicht im Gleichschritt, ist nicht uniformiert, ist nicht an Strippen gezogen, sondern wir behalten unsere Persönlichkeit und setzen sie doch zueinander in Bezug. Das fällt manchen Leuten unglaublich schwer, das sind solche Individualisten. Das fällt anderen schwer, die möchten gleich alles vereinnahmen. Und wir lesen das hier und wir finden das in der gesamten Schrift, dass Gott dort eine ganz bestimmte Art hat, dass man zueinander, das Herz zueinander schlägt, so möchte ich es mal bezeichnen, aber dass man seine Eigenheit und seine Prägung und seine unterschiedlichen Erfahrungen behält. Da ist der Junge, der ganz unbefangen fragt und sagt, Vater, wir haben ja viel mitgenommen, aber was ist denn das, wo ist denn das Eigentliche? Und er kriegt eine wunderbare Antwort, eine Antwort der Weisheit. Da sind wir wieder bei dem, was wir heute Nachmittag gesagt haben. Hat Abraham jetzt etwa gelogen? Ja, wenn wir dann diese zwanghafte Denkweise haben, dann sagen wir, aha, das war ja eine Lüge. Wie kann denn Abraham sagen, Gott wird ersehen, wo Gott doch vorneweg gesagt habe, schlachte deinen Sohn. Es stimmt beides. Und das ist mir sehr wichtig, dass wir aus diesem zwanghaften Denken rauskommen und diese Unterschiedlichkeit der Sicht überhaupt mal lernen. Ja? Es stimmt einfach beides. Gott hatte gesagt, gib deinen Sohn als Brandopfer. Und es stimmt, dass Abraham sagt, Gott wird sich ersehen. Und das sagt uns auch, dass wir mit unseren Worten wirkliche Tatsachen schaffen. Die Macht der Worte, das ist ein... Ich denke, das haben manchmal Ungläubige schneller begriffen als Gläubige. Das schmerzt mich sehr. Und zwar auch die Macht der positiven Worte. Denn das sind Worte des Glaubens, die Abraham ja spricht. Nicht Worte der Beunruhigung, des Schockens, der Panik. Und das ist ein Wandel des Glaubens, wenn wir so reden. Und wir können das von Jesus lernen. Und ich muss sagen, ich komme aus so einer zwanghaften Denkstruktur. Nicht, dass wir das zu Hause gelernt hätten. Das habe ich mit mir rumgetragen, von Kind an. Ja, kein Fehler machen. ja immer alles peinlich genau erzählen. Und es hat mich jahrelang in endlose Schwierigkeiten gebracht. Ich habe schon vorbeugenden roten Kopf gekriegt, wenn irgendjemand was von mir wollte, denn ich hatte die Erfahrung gemacht, egal um welches Thema es geht, es schafft jeder, mich in Verlegenheit zu bringen. Aber das lag nicht an jedem, sondern es lag an meiner zwanghaften Denkweise. Und ich habe es von Jesus gelernt und ich habe es von Paulus gelernt. Das waren meine beiden Lehrmeister, ehrlich. Wie sie klug mit Sprache umgehen. Und ich kann nicht sagen, dass ich das perfekt beherrsche. Aber eines habe ich dabei gelernt, was es heißt, sich nicht in der Rede fangen zu lassen. Christen sind oftmals so dreudoof, denen kannst du jede Fangfrage stellen und die rennen in jede Falle dabei. Und Jesus hat sich diesen regelmäßig entzogen. Da er erkannte, was in ihrem Herzen war, hat er ihre Erwartungen nicht erfüllt. Und wir müssen lernen, so miteinander zu reden. Das hat vor allem mit einem aktiven Geist zu tun. Dass wir nicht reagieren, sondern agieren. Ihr kennt den Unterschied? Ein anderer schmeißt uns einen Brocken hin und wir beißen drauf. Das ist reagieren. Agieren heißt, einer schmeißt uns einen Brocken hin und wir schicken unseren Hund los, dass er den Brocken frisst.
Was ist denn der Hund im Geist im Sinne?
Ein stärkeres Wort. Ein stärkeres Wort. Also ich sag mal, Jesus, Sie sagen, was war diese Geschichte, wo er mit Johannes darauf antwortet? Er sagt, die Taufe des Johannes. Was wollten Sie vorher wissen? Wer hat dich gesandt? Ja. Nee, das war... in wessen Autorität redest du das? Und er sagt, ich will euch auch was fragen. Wenn ihr mir das beantwortet, dann beantworte ich eure Frage. Die Taufe des Johannes, war sie von Gott oder den Menschen? Das war der Hund. Der hatte ihren Brocken gleich verschluckt. Und dann sagen sie, oh ja, wenn wir jetzt sagen, sie war von Gott, dann wird er bestimmt sagen, warum habt ihr nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, dann steigt uns die Volksmenge aufs Dach, denn die sind überzeugt, Johannes war ein Heiliger. Wir wissen es nicht. Na, dann sage ich euch auch nicht, was wir wissen. Versteht ihr? Das so lernt man, weise zu antworten. Und das wird uns in den Evangelien vorgeführt, das wird uns hier im Alten Testament vorgeführt und das wird uns bei den Heiligen des Neuen Bundes vorgeführt. Und das sollten wir ernsthaft lernen. Das ist ein Stückchen mühsam und das hat bei mir, kann ich so sagen, etwa 10 Jahre gedauert, bis ich da sicher drin geworden bin. Mir sind oft die Argumente hinterher eingefallen, am Anfang ungefähr einen Monat nach dem Gespräch. Später war ich schon froh, dass es schon in der Woche hinterher mir eingefallen ist, was ich hätte sagen können. Dann war es am nächsten Tag und noch ein Jahr später wusste ich schon eine Stunde später, was ich hätte am besten sagen können. Und ich habe mich echt bemüht, das, was mir dann eingegeben worden ist, beim nächsten Mal besser zu machen. Und irgendwann, ich sag mal nach 10 Jahren, war es soweit, da konnte ich vorneweg schon sagen, weil ich dann auch wusste, was in den anderen ist. Und so bemühe ich mich heute, mich nicht mehr mit der Rede von irgendjemand anders fangen zu lassen. Und das ist ein vernünftiger Weg. Und da ist uns Abraham hier an dieser Stelle ein absolutes Vorbild, wie weise er mit seinem Sohn umgeht. Und es ist gut, wenn wir solche Dinge lernen, so zu reden, gut. Er hat immerhin über 100 Jahre dazu gebraucht. Ich hoffe, wir brauchen nicht ganz so lange, weil unsere Kinder ja schon früher geboren worden sind. Aber es ist gut, wenn wir unseren Kindern so eine gesunde, nüchterne und gewürzte Rede beibringen können. Dann haben sie es leicht in ihrem Leben. Und eine Sache gehört nicht dazu, nämlich Verdammnis. Verdammnis ist das, was zerstörerische Rede ist, die gehört nicht dazu. Alles, was angenehm, alles, was wohllautend, alles, was tugendhaft ist, alles, was rein ist, dieses erwäget, Philipper 4. Unser Denken muss vom Guten gefüllt werden. nicht vom Versagen, von Schwierigkeiten, von Schmerzen, von Sünden. Unser Denken muss voll Gutes werden, dann wird unser Reden gesund. Und wenn wir in uns nichts Gutes finden, ihr Lieben, das ist ja kein Geheimnis, dass wir in uns nichts Gutes finden können, dann müssen wir die Güte Gottes im Blick haben, logischerweise. Es geht gerade nicht darum, so eine Art Selbstverbesserung hinzukriegen und dass wir dann stolz sind und sagen, ja, ich mache keine Fehler und mir ist noch nie irgendwas unterlaufen und ich werde das schon immer hinkriegen, ohne zu versagen. Darum geht es logischerweise nicht. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Aber Jesus ist doch gut. Guck, und wenn wir jetzt eine halbe Stunde, wie eben, gesungen haben, ihm zur Ehre, dann weiß ich, an solchen Abend weiß ich, wie sehr ich mich in den letzten 20 Jahren verändert habe. Denn vor 20 Jahren, gut, lass es vor 25 Jahren gewesen sein, da hat mich solcher Lobgesang mit Beklemmung erfüllt. Und wenn ich so in die Runde gucke, das mag ich dann mal auch beim Singen, dann sehe ich bei dem einen und anderen meinen Zustand von früher. Man wagt nicht, die Augen aufzuheben, man singt einmal ein Lied mit und beim zweiten verschließt einen schon wieder den Mund, weil man noch voller negativer Gedanken und Überzeugungen ist. Und weil wir das in uns so eingefressen haben, wie das Gott durch den Propheten Jesaja sagt, mein Volk begeht eine zwiefache Sünde, mich den Born lebendigen Wassers verlassen sie und hauen sich Zisternen aus, die kein Wasser halten. Und beschreibt es dann an einer anderen Stelle damit, Lügen glauben und von Herzen aussprechen. Es gibt ein schönes Buch dazu. Das ist, glaube ich, bei Schuld und Gerd erschienen vor einigen Jahren. Lügen, die wir glauben. Das ist ein amerikanisches Seelsorge-Team, was dieses Buch auf den Markt gebracht hat. Lügen, die wir glauben. Und das meint gläubige Leute.
Von wem ist das?
Ich weiß nicht. Ich glaube von Meyers oder Meinert oder irgendjemand. Bei Schuld und Gerd kann man das bestimmt finden. Schulte und Gerd. Ja. Also ihr Lieben, haben wir das für uns klar, dass Gott uns liebt und dass wir allen Grund haben zur Freude und dass wir das auch mit unserem Mund bekennen und dass, wenn wir in uns nichts Gutes finden, wir trotzdem Grund zur Freude haben, weil Jesus gut ist. Und zwar so gut, dass Gott seine Freude an ihm hat und wenn wir zu Gott kommen im Namen Jesu, heißt das, er sieht nicht Frank, Caroline oder sonst jemand anders von uns an, sondern er sieht immer seinen geliebten Sohn, in dem wir vor ihm sind. Und deswegen hat Gott Freude an uns, solange wir in Christus sind. Und Christus in uns. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus. Keine weitere Unterhaltung, kein Rumgejammer von dem Kind. Bemerkenswert. Keine Entschuldigung vom Vater. Keine Beruhigung, kein langes Hinzögern. Und das ist das Geheimnis, wie solche Sache geht. Ran und durch. Wenn Gott uns herausfordert zu solchen außergewöhnlichen Sachen, dann kein langes Zögern. Keine Erklärungen, kein Rumlavieren. Es ist ein 1, 2, 3. Er baute, er schichtete, er legte, er streckte. Keine Pause dazwischen. Und das sage ich mal nebenbei. Wenn Gott uns zu außergewöhnlichen Dingen herausfordert, dann gibt es kein Zögern oder wir versagen. Ganz nüchtern, das muss man einfach für sich wissen. Wenn Gott unseren Gehorsam prüft, ran und durch. Und er nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortet wie immer: Hier bin ich. Ach, ist das schön. Abraham ist einer von nur 7 Leuten, die 2-mal gerufen werden. Nee, bei seinem Namen. Mit einem Doppelruf. Er gehört dazu. Mose am Dornbusch. Nee, das wird er 2-mal gerufen? Muss ich gucken. Nee. Ja, nee, aber es gibt insgesamt 7. Bitte? Einmal gerufen. Einmal nur. Ich denke Daniel in der Löwengrube. Daniel hat der Herr dein Gott. Nee, ich weiß es aber nicht genau. Nee, das ist immer ein Rufen Gottes. Ja, Samuel wird 3-mal 1-mal gerufen. Wird es sich lohnen, mal rauszusuchen? Würde ich gerne mal als Hausaufgabe aufgeben für uns Jungen. Wir haben das, ich weiß, wir hatten das schon mal und haben das dort auch alles zusammengekriegt. Ja? Es ist mindestens eine Frau dabei. Es ist was Besonderes, wenn jemand 2-mal gerufen wird. Das ist eindringlich. Normalerweise reicht ein Ruf. Wenn wir bei unserem Namen gerufen werden, reicht einmal. Ja, und deswegen ist das ein sehr eindringlicher Ruf. Abraham, Abraham. Guck doch mal, wir haben im Vers 1 die Vorbereitung dazu. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Ich sage mal, das ist wie so ein Test. Ja, Gott testet ihn, ob er sofort reagiert. Ohne dass Abraham das ahnen konnte, war diese Situation in Vers 1 die Generalprobe zu dem Anruf auf dem Berg Moria. Gott, ich sage mal so in Klammern, musste sich sicher sein, dass Abraham wirklich sofort reagiert. Sonst könnte er nicht so lange warten. Sonst müsste er noch mit einem Feuerstrahl dazwischen fahren oder sonst was. Und ihr Lieben, wenn Gott uns einmal ruft und wir haben gelernt, darauf zu reagieren, auf den ersten Anruf, dann und erst dann sind wir reif für größere Aufgaben. Das ist ganz wichtig, kann man sich echt nochmal als Merksatz aufschreiben. Erst wenn wir gelernt haben, auf den ersten Ruf Gottes zu reagieren, und zwar nicht so zu reagieren, dass wir uns schütteln und dann unsere Wege gehen, sondern dass wir mit einem Hier bin ich reagieren, dann erst sind wir reif für größere Aufgaben. Stell dich mal vor, Abraham hätte bis dahin noch nicht gelernt zu hören. Und wäre bei der Opferung gewesen und während er die Hand ausstreckt, ruft Gott: Abraham, Abraham, ja, ja, ich bin gleich fertig. Weißt du, aber guck doch mal, wie oft wir als Gläubige so reagieren. Sagen: Ach ja, Gott, willst du was? Passt schon, aber nicht gleich. Das geht nicht. Also, so lange muss Gott uns von bedeutenden Sachen weghalten, weil wir sonst echt nur Schaden machen. Und deswegen ist dieses auf die leise Stimme Gottes hören und darauf reagieren sowas von existenziell wichtig. Bitte? Erst wenn wir gelernt haben, direkt auf die Stimme Gottes zu hören, im Sinne von Gehorsam. Sind wir reif für größere Aufgaben? Und was jetzt kommt, ist eine große Aufgabe. Und da muss Gott sicher sein, dass Abraham prompt hört. Und deswegen, ich sage das mal so in Klammern, das ist meine Überzeugung, dass das Reden Gottes mit uns ein Ziel hat, uns im Laufe unseres Lebens zu prompten, Nachfolgern zu machen. Zu Leuten, die ohne zu diskutieren, ohne erst Verbesserungsvorschläge zu machen, ohne erst ihr eigenes vorneweg fertig kriegen zu wollen, sofort reagieren, wenn Gott redet. Und das sind im ganzen Gottesvolk, egal wo, im Irak oder in Deutschland oder in Israel oder in Amerika oder in Nordkorea, sind das die Leute, mit denen Gott was ausrichten kann. Die prompt auf den ersten Anruf hin das tun, was er ihnen sagt. Wenn es große Werke Gottes gibt, dann ist es für die Leute, die sorgfältig und sofort tun, was Gott ihnen sagt. Und er sagte, hier bin ich. Seine Standardantwort. Schön. Gefällt mir. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Witter hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Witter und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Wieder diese Beteiligung des Menschen. Gott hat da nicht gesagt, und guck mal, da hinten ist ein Witter und den kannst du als Ersatz für deinen Sohn da drauf legen. Da kommt er alleine drauf. Und er weiß, Abraham weiß an dieser Stelle in seinem Geist, dass der Witter dieses volle Ersatzbrandopfer ist. Vollgültig, denn das ist ja das normale Opfer gewesen. Und damit bestätigt sich sein eigenes Wort des Glaubens. Der Herr wird er sehen. Und versteht ihr, das ist Worte im Glauben zu reden. Das bestätigt sich oder das bestätigt Gott, was wir im Glauben aussprechen.
Ja? Es gibt ja Filme auszuleihen, also Bibelfilme über zum Beispiel mit Hut oder sowas. Also ich habe diese Szene nämlich nachgestellt, die sind halt in einem Film. Und da haben sie wirklich das dazu gedichtet, dass er dann stand in der Nacht, als dann Gott sie gesprochen hat, du sollst dein Sohn opfern, ging er raus und schrie und weinte jämmerlich und heulte dann da noch rum und so. Also das verzerrt es eigentlich dann. Ne? Da muss man auch vorsichtig sein. Nicht alle diese Filme sind gut. Ne?
Also ich liebe das überhaupt nicht, weil es gibt sehr sorgfältige Bibelverfilmungen. Das ist dieses, was bei Hänsel erschienen ist, wo Vers für Vers verfilmt ist, unter Einblendung oder Mitlesen des biblischen Wortes. Das halte ich für eine sehr anschauliche und kluge Art, das in Bild umzusetzen. Aber wenn das in Richtung Spielfilm geht, kann man es komplett vergessen. Anna? Wortmeldung? Nee. Vers 12 sagt uns das erste Mal, oder macht uns das erste Mal diese Dimension des Opfers deutlich. Welche Dimension ist denn das nämlich?
Ja, die Verheißung. Das war ja die Verheißung.
Was? Vers 12, hatte ich gesagt. Macht uns erstmals die Dimension dieses ganzen Geschehens deutlich. Was ist das?
Das ist der Vorläufer auf Jesus Christus.
Ja, Gott eindeutig. Ja, so wie Abraham bereit ist, seinen eingeborenen Sohn zu opfern, opfert der Vater seinen eingeborenen Sohn.
Deswegen wird uns das dann auch als Gerechtigkeit zugeordnet. Also erst stellvertretend, dann.
Und so wie der Glaube des Abraham ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wird, wird der Glaube an das Blut Jesu Christi jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit angerechnet. Das hat ja mehrere Dimensionen. Im Römerbrief wird ja noch eine andere Sache uns beschrieben. Römer 3 wird dieses Geschehen einmal aufgegriffen. Und dort heißt es, Abraham empfing seinen Sohn gleichsam aus den Toten wieder. Und dieser Glaube an die Auferstehung wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dort geht das noch weiter. Da wird dieses Bild dahin gedeutet, dass es ja, dass er ihn ja durch den Tod wiederempfangen hat. Abraham konnte diesen Gehorsam nur dahingehend aufbringen, dass er glaubt, dass Gott Isaak aus den Toten wieder weckt. Denn er hat an dieser Verheißung nicht gezweifelt. In der ganzen Zeit, wo diese Opferung lief, hat Abraham nicht daran gezweifelt, dass Gottes Verheißung sich weiter erfüllt, dass nämlich in diesem, in Isaak, seine Nachkommenschaft sein wird. Das heißt, im Neuen Testament wird uns erläutert, was hier bei dieser nüchternen Geschichte noch gar nicht miterwähnt wird, nämlich was sich innerlich in Abraham abgespielt hat. Und zwar hat sich das abgespielt, dass er Glaube zu Gott hatte im Blick auf die Auferweckung seines Sohnes. Und insofern ist Abraham der Vater des Glaubens geworden, weil genau das die Basis unseres Glaubens ist. Erst wenn wir glauben, dass Jesus nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist, haben wir das, was Gott für uns bereitet hat. Erst dann sind wir sicher, dass unsere Sünden vergeben sind. Weißt du, nicht unser Bußetun vergibt uns unsere Sünden, sondern die Auferstehung Jesu ist der Beweis der Vergebung. Ja, weil der Lohn der Sünde der Tod ist. Ich finde das so genial, dass man es kaum erklären kann. Man kann es nur staunend annehmen, was für eine Weisheit Gott hat. Jesus ist zur Sühnung für unsere Sünden gestorben, aber um seiner eigenen Gerechtigkeit willen auferweckt worden. Und seine eigene Gerechtigkeit wird somit uns zugerechnet. Das ist Inhalt und Wesen des Glaubens. Nochmal, wir gehen deswegen vom Tod zum Leben über, weil uns nicht nur der Tod Jesu Christi von unseren Sünden rettet, sondern auch seine Auferstehung uns die Vergebung bezeugt. Da müssen wir ein Halleluja schreien, oder? Ich, mein Inneres jubelt, wenn ich das alleine nur weiterzähle. Ich könnte hier gleich jodeln vor Freude, ehrlich. Das ist sowas Geniales, ihr Lieben. Das ist, also das ist außergewöhnlich. Wisst ihr, dass Gott sowas Geniales hat und das für uns ist, ihr Lieben, das ist doch einzigartig. Da kann man so ruhig norddeutsch auf dem Stuhl sitzen bleiben und nickt das ab und denkt, naja, ist schon nicht schlecht. Aber, ihr Lieben, das ist gewaltig, das hat echt Himmel und Erde erschüttert und das wird bis zum Ende der Zeit alles anders ordnen, als der Lauf der Dinge gewesen ist. Da kann man einfach nicht auf seinem Stuhl bleiben und sagen, oh ja, schön, dass das gewesen ist. Und ihr Lieben, dann könnte man denken, ist die Sache zu Ende. Aber dann kommt das Reden ein zweites Mal. Und zwar heißt es Vers 15, und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen. Und deswegen, ihr Lieben, da können Iran, Irak, Araber, Kommunisten, Nazis oder wer auch sonst immer sich gegen Israel verbünden. dieser Segen ist unauslöschlich. Hier hat Abraham ein Werk der Gerechtigkeit getan. Das hat ihm auch Himmel und Erde verändert. Und außer dem Opfertod Jesu, bin ich überzeugt, gab es in der ganzen Weltgeschichte nicht so eine gewaltige Sache wie diese Opferung des Isaak. Weil dort die Erwählung dieses Gottesvolkes festgemacht worden ist. Und egal, was sie sonst machen, diese Sache ist unzerstörbar, unbereubar, bleibt auf 1000 Generationen im Himmel halten. Das ist gewaltig. Wir sind heute am Ende dieses Redens Gottes zu Abraham gleichzeitig auf einem Höhepunkt, auf einem Wendepunkt der Geschichte. Von da an hatte Gott ein Volk auf der Erde. Bis dahin gab es einzelne Gerechte. Aber hier hat er ein Eigentumsvolk.
Aber ich dachte, er hätte das bei Noah dann festgemacht und den Bund mit ihm geschlossen. Und da wird doch geschrieben.
Der Bündnisse Gottes mit den Menschen gibt es viele. Wenn mich nicht alles täuscht, auch wieder 7. Das ist hier aber was Besonderes. Dass der Bund, den er mit Abraham schließt, ist ein ewiger Bund. Weil er in Jesus Christus nochmal getoppt wird. Weil hier das erste Mal der Tod, der durch Adam hineingekommen ist, überwunden wird durch den Glauben. Das ist das Außergewöhnliche. Durch die Sünde Adams ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Und durch den Glauben Abrahams ist der Tod in Auferstehung überwunden worden. Er glaubte Gott, dass er ihn aus den Toten aufwecken kann. Und von daher sind wir an einer Nahtstelle der Geschichte. Gut, ja? Und das ist der Höhepunkt des Redens Gottes mit diesem Vater des Glaubens. Und ihr Lieben, deswegen ist das nicht am Anfang seiner Geschichte. Das hat eine lebenslange Vorbereitungszeit. Und ich verstehe, wenn Corrie ten Boom, diese heilige Frau, wenn ihr Glaubensbekenntnis war, das Beste kommt noch. Das ist eine Frau, die ist weit über 80 Jahre alt geworden. Und ihr Bekenntnis war, das Beste kommt noch. Und sie meint nicht erst das, was an der Ewigkeit ist, sondern das Beste kommt noch. Die Höhe unseres Glaubens ist immer besser als das, was wir vorne bekommen. Und deswegen, ihr Lieben, gehen wir nicht auf schlechte Zeiten zu und auf Niedergang und auf Probleme, selbstverständlich, die Welt hat Probleme und die werden nicht weniger, sondern wir gehen auf besondere Zeiten zu, wo Gott Dinge wenden kann, die wir uns kaum vorstellen können, wenn wir denn im Glauben wandeln und bleiben, zunehmen. Und da wächst unsere Fähigkeit, mit Gott in Übereinstimmung zu sein. Und das ist überaus kostbar. Und das wünsche ich uns, ihr Lieben. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was Gott für uns morgen noch bereitet hat. Welche Aspekte seines Wortes uns noch berühren sollen. Amen. Amen.